Naja, während die Heidi die restlichen Kärtchen austeilt, können wir ja mal ein kleines Quiz machen. Wer weiß denn noch die Jahreslosung fürs Jahr 2014? Lenore? Sehr gut. Gott nahe zu sein ist mein Glück. 2014. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her und schon haben wir es wieder vergessen. 2013? Falsch. Annemarie? Ja, genau. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und fürs Jahr 2015 ist es eben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Römer 15, Vers 7. Und ich lade euch ein, dass wir auch im heutigen Brunch-Gottesdienst uns da ein bisschen näher mit auseinandersetzen. Die Jahreslosung hat übrigens nichts zu tun mit diesen Losungen, die viele von uns kennen. So von dieser Herrnhuter Brüdergemeinde gibt es ja diese Losung mit einem Vers für jeden Tag aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Aber die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen rausgegeben. Wer diese Losungen kennt und benutzt, da sind unten dran immer so Bibelstellen für jeden Tag. Und die sind von dieser Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Das ist so ein Rundlauf in mehreren Jahren durch das Neue und Alte Testament. Und diese Arbeitsgemeinschaft, die sucht sich für jedes Jahr einen Vers aus. Also diese Losungen, die werden gelost und die Jahreslosung wird ausgesucht von dieser Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und es ist immer ein Vers, der in diesem Jahresleseplan auch mit vorkommt. Und dieses Jahr geht's dann offensichtlich durch den Römerbrief und deswegen ist dieser Vers aus dem Römerbrief zur Jahreslosung geworden. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Ich finde es ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so einen einzelnen Bibelvers hat, der steht dann so im Raum und wird mit allem Möglichen gefüllt. Aber eigentlich fehlt so ein bisschen der Zusammenhang. Und deswegen möchte ich ganz gern erstmal ein bisschen auf den Zusammenhang von unserem Vers schauen und möchte euch da auch einladen und Mut machen, doch immer wieder mal auch größere Passagen in der Bibel zu lesen. Nicht nur einzelne Verse rauszupicken, sondern zu gucken, was steht denn da eigentlich und in welchem Zusammenhang steht das Ganze. Und die Jahreslosung steht eben im Römerbrief. Und das ist ein Brief von Paulus an die Christen in Rom, den er vermutlich von Korinth aus geschrieben hat, so um das Jahr 55, 56, 57 nach Christus. Und er selber war da noch gar nicht in Rom gewesen, sondern wünscht sich schon seit längerem dort mal endlich hinzukommen, weil er von Rom aus eigentlich Spanien missionieren möchte. Das Ganze kommt ein bisschen anders. Der Paulus kommt schon nach Rom, aber nicht so, wie er sich das vorstellt, sondern als Gefangener. Sitzt dort vermutlich 2 Jahre in Hausarrest, bewacht von einem römischen Soldaten. Und dann wird ihm vermutlich der Prozess gemacht und er wird hingerichtet. Also Paulus kennt die Gemeinde in Rom nicht persönlich, während er den Römerbrief verfasst, sondern Rom soll so Ausgangspunkt sein für seine neue Missionstätigkeit in Spanien, die er vorhat. Und deswegen ist der Römerbrief so eine Art Bewerbungsschreiben an die Christen in Rom. Die kennen ihn nicht, er kennt die Gemeinde nicht persönlich. Und jetzt stellt er so seine Lehren ein bisschen vor. Und wenn man den Römerbrief anschaut, so die ersten 11 Kapitel eigentlich ist so ziemlich theologische Lehre von Paulus. Da geht es dann um die Rolle Israels oder Gottes Heilsplan, solche Geschichten. Und im zweiten Teil, im kürzeren Teil vom Römerbrief, da geht es dann eher um praktische Fragen des christlichen Lebens. Und im 14. und 15. Kapitel, wo auch unsere Jahreslosung drin steht, da spricht der Paulus ganz konkrete Probleme an von der dortigen Gemeinde in Rom, die er wohl irgendwoher gehört hat. Eigentlich müssten wir jetzt das ganze 14. Kapitel noch mitlesen, weil das gehört zur Jahreslosung, zum Zusammenhang mit dazu. Das könnt ihr gerne daheim übernehmen. Ich steige jetzt mal ein ab Kapitel 15 und lese mal Römer 15, die Verse 1 bis 7. Dass wir den Zusammenhang unserer Jahreslosung ein bisschen haben. Da heißt es, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Offensichtlich bestand die Gemeinde in Rom aus Judenchristen, also Christen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, und aus Heidenchristen, wobei die Heidenchristen in der Mehrheit waren. Und das Ganze führte zu Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen. Offensichtlich standen die sich richtig gegenüber. Da gab es die Schwachen und die Starken im Glauben. Die Schwachen, das waren vermutlich gesetzestreue Judenchristen, die gesagt haben, nee, wir essen kein Fleisch, wir trinken keinen Wein und uns ist es wichtig, ganz bestimmte jüdische Feiertage einzuhalten. Wahrscheinlich haben sie Angst gehabt, wenn sie Fleisch essen, dass es nicht nach den so gesetzesgemäß geschächtet worden ist oder dass es vielleicht sogar Götzenopferfleisch ist, was sie essen. Und das Ganze wäre dann unrein und deswegen haben sie dann abgelehnt, Fleisch zu essen. Und auf der anderen Seite gibt es die Starken. Das waren solche Christen, die entweder da keinen Bezug zum Judentum hatten und es nicht kannten, oder auch die durch das Evangelium jetzt so eine Freiheit hatten, dass sie keine Vorbehalte gegen irgendwelche Speisen hatten oder irgendwelche Feiertage einhalten wollten. Und diese zwei Gruppen standen sich jetzt gegenüber. Die einen essen bestimmte Dinge, die anderen essen nicht. Die einen halten Feiertage, jüdische Feiertage, die anderen halten sie nicht. Und jetzt kommt's, wie es kommen muss, wie es bei uns heutzutage wahrscheinlich auch nicht anders wäre. Man lässt die zwei unterschiedlichen Meinungen nicht nebeneinander stehen. Gut, dann macht ihr das halt so und wir machen so. Sondern man fängt an zu diskutieren und zu streiten und zu richten und sich über den anderen zu erheben. Die Gemüseesser, die richten die Fleischesser wegen ihres angeblich oberflächlichen Lebensstils. Oh, ihr seid nicht konsequent, ihr lasst euch den Glauben nichts kosten, ihr genießt einfach und esst das Fleisch. Und die Fleischesser, die haben dann wiederum die Gemüseesser verachtet, wegen ihrer Engstirnigkeit. Ihr wisst nicht von der Freiheit, ach, ihr seid doch gesetzlich. Und schon war die schöne Einheit in der Gemeinde dahin. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Wir würden wahrscheinlich heute nicht unbedingt über Fleisch und Gemüse streiten. Aber vielleicht über andere Dinge. Über die Art unserer Lieder. Welche Instrumente wir im Gottesdienst brauchen. Vielleicht auch über die Häufigkeit, mit der man als Christ beten soll oder Bibel lesen oder den Zehnten geben. Oder vielleicht auch die Stellung von Christen zu brisanten Themen wie Sexualmoral, Umgang mit Fremden, mit anderen Religionen, und so weiter. Ich glaube, da gibt es einige Themen, bei denen wir sehr schnell ins Diskutieren kämen. Und für jede Seite würden sich auch gute Argumente finden lassen. Und ich denke, wir sind als Menschen nicht wirklich gut darin, dass wir den anderen in seiner Andersartigkeit einfach stehen lassen können. Wir haben dann eher so missionarische Tendenzen und wollen den anderen dann vom Gegenteil, also von meiner Meinung, überzeugen. Und schon gerät man miteinander in Konflikt. Ich denke, wir sollten drei Bereiche oder drei Arten von Themen auch unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Themen, da ist es völlig egal, wie wir dazu stehen. Was wir nachher beim Mittagessen auf unseren Teller laden, ob wir die Fleischvariante nehmen oder eher das Vegetarische, ob wir dann Kaffee oder Tee trinken oder lieber Wasser, ob wir gerne Schokolade essen oder lieber Chips am Abend, welche Sportart wir mögen oder welche Hobbys wir haben, das ist eigentlich egal. Und da ist es auch gut, wenn wir vielfältig sind und unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Geschmäcker haben. Also es gibt Bereiche, da ist es völlig egal und da ist Vielfalt auch was Schönes. Aber ich denke, dann gibt es als Christ auch Bereiche, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das sind so ganz klare Dinge, die auch in der Bibel ganz deutlich vorgegeben sind, so Grundlagen unseres Glaubens, die beispielsweise im Glaubensbekenntnis stehen. Wer da nicht mit kann, dann wird es schwierig. Also es gibt Dinge, die sind völlig egal und es gibt Dinge, die sind eigentlich auch nicht verhandelbar. Aber ich glaube, dann gibt es in der Mitte einen ganz, ganz großen Graubereich. Ich habe mal irgendwo gelesen, den Begriff Mitteldinge, die sind so mittendrinnen. Das sind so Ansichten, Lehren, Meinungen, die sind nicht heilsentscheidend. Und über die darf es auch unter Christen unterschiedliche Meinungen geben. Weil die Bibel da eben nicht so eindeutig ist. Bereiche, in denen der Einzelne selber nachforschen muss, beten muss, selber Verantwortung übernehmen muss und dann entscheiden kann und darf. Vielleicht auch Ansichten, die sich im Laufe der Zeit verändern, im Laufe eines Lebens verändern können. Also Dinge, die völlig egal sind, Dinge, die nicht diskutierbar sind und dieser große Graubereich, dieser Bereich der Mitteldinge, die da dazwischen liegen. Und ich behaupte mal, diese Mitteldinge, das sind so die Dinge, über die wir uns als Christen gerne in die Haare kriegen. Ich müsste jetzt mal nur so ein Thema in die Runde werfen wie Wiederverheiratung von Geschiedenen oder Zusammenleben vor der Ehe. Ich wette, wir hätten uns innerhalb kürzester Zeit ganz schön in den Haaren. Wiederverheiratung von Geschiedenen. Die einen würden sagen, ach, das geht ja gar nicht. Da gibt es ganz eindeutige Bibelstellen. Und Jesus sagt, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und dann gibt es andere, die sagen, Mensch, wie unbarmherzig ist denn das? Diese Lehre, die gehört doch irgendwie in die Zeit. Und das macht doch heutzutage fast jeder. Was wollen wir denn mit den ganzen Geschiedenen machen? Gott verdammt die doch nicht. Merkt ihr was? Und auf einmal haben wir völlig unterschiedliche Positionen. Und jede Gruppe hat gute Argumente für ihre Meinung. Und wenn wir dann anfangen, miteinander zu diskutieren, dann versucht einer den anderen zu überzeugen und dann hauen wir uns vielleicht noch Bibelstellen um die Ohren. Und unsere Argumente werden härter und wir werden zunehmend genervter voneinander. Und dann vergessen wir auch den Rahmen, in dem wir uns eigentlich bewegen sollten. Die Liebe. Die Fleischesser und die Gemüseesser. Und was sagt der Paulus dazu? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Versteht ihr, was ich meine? Wie gehen wir untereinander um als Christen? Was mache ich denn, wenn ich mit meinem Bruder nicht auf den gleichen Nenner komme? Wenn wir einfach unterschiedlicher Ansicht sind? Versuche ich ihn dann zu missionieren? Ihn von meiner Meinung zu überzeugen? Oder wechsle ich vielleicht sogar die Gemeinde, wenn ich mich dann in der Minderheit fühle, wenn nicht genügend Mitchristen meine Meinung teilen? Ich denke, wichtig ist zu überlegen, wie entscheidend ist denn diese Frage überhaupt, über die ich da diskutieren und streiten will. Ich behaupte mal ganz mutig, wir halten vieles von dem, was uns selber wichtig ist, für eine nicht verhandelbare Grundsatzfrage. Aber ist es das wirklich? Oder könnte es sein, dass es für vieles wirklich keine so eindeutige, klare Regelung gibt? Dass es uns Gott vielleicht auch zumutet, dass wir uns selber damit auseinandersetzen, uns damit beschäftigen, uns auch bemühen und darum zu ringen, selber einen eigenen Standpunkt zu finden. Und dass Gott es uns auch zumutet, dass wir vielleicht auch zu einem anderen Resultat kommen wie unser Mitchrist. Ich glaube, Gott will keine Marionetten, die einfach irgendwelchen ungeprüften Meinungen hinterherlaufen. So einfach macht das uns nicht. Dieser Fleisch- und Gemüsestreit bei den Römern, für unsere Ohren klingt es fast ein bisschen lächerlich. Na, die einen, die haben halt Gemüse gegessen und die anderen haben Fleisch gegessen. Aber ich glaube, da hat wirklich viel dahinter gesteckt damals. Judenchristen, die in diesem jüdischen Glauben aufgewachsen sind und die das durch und durch ernst genommen haben, für die waren manche Dinge einfach undenkbar. Zum Beispiel Fleisch zu essen, das in einer heidnischen Stadt vorher irgendwelchen Göttern geopfert worden ist. Also das war nicht so eine oberflächliche Auseinandersetzung, nehme ich jetzt nachher Kaffee oder Tee, sondern das waren Dinge, die den Menschen damals wichtig waren. Und was sagt der Paulus dazu? Einige Verse vorher im 14. Kapitel. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Wer ist, der verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richtet den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Lasst uns doch einander zugestehen, dass wir verschiedene Ansichten haben dürfen. Dass sich unter der Führung des Heiligen Geistes auch manches ändert im Laufe eines Lebens. Dass nicht alles so klar und eindeutig und schwarz und weiß ist, wie wir das gerne hätten. Der Maßstab, sowas zu beurteilen, ist unser Gewissen. Und wenn du irgendwo merkst, da kann ich jetzt nicht mit, das geht für mich nicht, dann lass es. Lass es im Glauben. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Für den einen sind nur moderne Lobpreislieder akzeptabel. Gut, dann geh in solche Gottesdienste. Aber versuch nicht, die zu überzeugen, für die Orgelmusik und Liturgie wichtig ist. Und versuch schon gar nicht, die Gemeinde dann in deine Richtung umzukrempeln. Setz dich selber mit den Fragen auseinander, die sich dir in den Weg stellen. Lies selber in der Bibel nach und rede mit Gott drüber. Und bezieh dein Wissen nicht nur aus Büchern über ein Thema. Mach dir selber die Mühe. Das kostet Zeit und Kraft. Aber klär's für dich. Klär's für dich und klär's mit Gott. Und dann hör auf dein Gewissen. Und gib dem anderen die Freiheit, das auch zu tun. Und eventuell zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich möchte zum Schluss noch mal einen kleinen Sprung machen und versuchen, mich der ganzen Thematik noch mal aus einer anderen Richtung zu nähern. Ich habe über die Weihnachtsfeiertage ein Buch gelesen, das mich sehr bewegt hat. Das heißt, das Reich Gottes, die Vision wiedergewinnen von Keith Warrington. Das ist ein Neuseeländer, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und für Jugend mit einer Mission arbeitet. Also relativ dickes Buch, ich will es jetzt nicht in alle Einzelheiten ausbreiten, aber so mal ganz grob geht es um Folgendes. Er sagt, dass die Geschichte der Menschheit eigentlich die Geschichte des Reiches Gottes ist. Gott hat die Menschen mit guten Absichten, hat die Schöpfung mit guten Absichten geschaffen und ins Leben gerufen. Er hat den Menschen geschaffen zur Beziehung mit seinem Schöpfer und hat den Menschen eine Aufgabe gegeben, nämlich für seine Welt Verantwortung zu übernehmen. Gleichsam Haushalter zu sein über Gottes Schöpfung. Leider ging dann etwas furchtbar schief, weithin bekannt unter dem Begriff Sündenfall. Der Mensch fängt an, in Zweifel zu ziehen, dass Gott es wirklich gut meint. Hat Angst, dass Gott die Größe, die Freiheit des Menschen beschneiden will. Der Mensch rebelliert gegen seinen Schöpfer, fliegt aus dem Paradies und seit diesem Tag geht vieles schief. Das können wir jeden Tag in der Zeitung und im Internet nachlesen. Aber Gott vernichtet die Menschheit nicht, sondern versucht ab diesem Zeitpunkt diese zerbrochene Beziehung wiederherzustellen, das Ganze wieder zu kitten. Erst indem er sich Einzelnen zuwendet und Familien, Abraham, Mose, dann im ganzen Volk Israel und schließlich in der Zeit ab Jesus allen Menschen. Gott will diese zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Und als Jesus anfängt, auf dieser Erde zu predigen, was ist sein großes Thema? Das Reich Gottes. Und Jesus zog umher und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten. Das Reich Gottes ist das zentrale Thema im Neuen Testament. Und dieser Keith Warrington, der listet allein 77 Stellen in den Evangelien auf, wo es um das Reich Gottes geht, und weitere 28 Stellen im restlichen Neuen Testament. Also ganz viele Bibelstellen, die sich um dieses Reich Gottes drehen. Das Reich Gottes ist nahe. Es ist zu euch gekommen. Verkündigt das Reich Gottes. Oder wenn ihr nur ans Vaterunser denkt, da kommt es uns zweimal vor. Dein Reich komme, denn dein ist das Reich. Was ist damit gemeint mit dem Reich Gottes? Gottes gutes Reich, Gottes Königreich, seine Herrschaft, seine Regierung. Und Jesus ist der Botschafter von Gottes Reich. Der Botschafter dieses Königreichs. Und er ruft die Menschen dazu auf, sich diesem guten König dem Vater wieder zuzuwenden und ein Leben unter seiner Königsherrschaft zu beginnen. Und dort, wo Menschen anfangen, sich wieder Gottes Herrschaft zu unterstellen, seine Autorität wieder zu akzeptieren, dort geschieht Wiederherstellung. Dort ist das Reich Gottes. Und jeder Mensch, der da dazugehören möchte, der darf zu Gott kommen und ihn bitten, ihn aufzunehmen. Jeder, der Gott als König, als Herrn auch anerkennen will, unter seiner Herrschaft leben möchte. Und so ein Mensch ist dann mehr als ein Nachfolger. Er ist ein Kind Gottes, ein Erbe, ein Bürger dieses Reiches. Und gemeinsam mit anderen, die auch diese Entscheidung getroffen haben, dann dürfen wir immer mehr lernen, wie ein Leben unter Gottes Herrschaft aussieht. Dürfen Gottes Pläne für unser Leben entdecken. Und damit ist Christsein viel, viel mehr als Kirche, als ein Gottesdienst am Sonntag. Ich bin Botschafter von Gottes Königreich. Mein ganzes Leben ist wichtig und repräsentiert ihn. Alles, meine Familie, mein Beruf, meine Beziehungen, meine Hobbys und Interessen, alles. Es geht um Ganzheitlichkeit. Mein Geist, mein Körper, meine Seele. Alle Aspekte meines Seins sollen unter die Leitung des Heiligen Geistes und unter das Wort Gottes gestellt werden. Ist uns das bewusst, wer wir eigentlich sind? Wenn du diesen Schritt mal getan hast, du bist nicht mehr irgendwer. Du bist Gottes Kind, du bist sein Erbe, du bist Botschafter seines Königreichs. Christ zu sein und Christ zu werden heißt auch Herrschaftswechsel. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron, sondern Gott. Christ zu werden heißt Herrschaftswechsel. Weniger geht nicht. Und der Keith Warrington, der nennt dann in seinem Buch drei Aufgaben, die uns Gott gibt, wenn wir Kinder und Bürger dieses Reichs geworden sind. Er sagt, die erste Aufgabe ist, du sollst lieben. Gott lieben, dich selber lieben, deine Nächsten lieben. Du sollst Verantwortung übernehmen für diese Erde, wie es auch ursprünglich im Paradies schon gedacht war. Und du sollst mitmachen, dass andere Menschen dieses Reich Gottes auch kennenlernen. Lieben, Verantwortung übernehmen und anderen Menschen Gottes Reich nahebringen. Und so breitet sich dann das Reich Gottes auch immer mehr aus. Und jetzt komme ich wieder zu unserer Jahreslosung zurück. Ihr Lieben, ich glaube, wenn uns viel bewusster wäre, zu wem uns da Gott eigentlich gemacht hat, wer wir eigentlich sein dürfen, wer wir sind, und welche Aufgabe uns Gott gegeben hat. Ich glaube, dann würden wir nicht so viel Zeit und Energie auf irgendwelche internen Auseinandersetzungen verschwenden. Nicht so viel Kraft für Diskussionen zwischen uns als Christen aufwenden. Du bist Kind Gottes. Du bist Gottes Botschafter, vertrittst sein Königreich. Bist sein Mitarbeiter und sein Aushängeschild. Da ist die Frage, ob Fleisch oder Gemüse, doch eigentlich völlig nebensächlich. geht um etwas viel, viel Größeres. Es geht um das Reich Gottes. Und bei vielen Fragen und Unklarheiten, die sich immer wieder im Lesen der Bibel ergeben, auch in der Umsetzung, wie lebe ich denn als Christ? Da gilt einfach, lies Gottes Wort. Sprich mit Gott drüber. Übernimm Verantwortung für dich. Und wenn dein Mitchrist zu einem anderen Ergebnis kommt, dann akzeptier das. Trau Gott zu, dass er das durch seinen Heiligen Geist lenkt und leitet. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Schenke Gott, dass wir das in diesem Jahr ein bisschen mehr umsetzen können und dass uns auch deutlicher und bewusster wird, wer wir eigentlich sind. Gottes Kinder und Botschafter von Gottes Reich. Amen.